Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand. Jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Mittwoch, 14. Juli, 7.07 Uhr, Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages, ich bin Andreas Wurm, schönen guten Morgen.
Und ich bin Malte Asmus, schön, dass ihr auch mit dabei seid am französischen Nationalfeiertag.
Seht ihr, und genau deshalb haben wir heute wieder genau diese Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Ja, zum Beispiel laissez-faire beim FC Köln. Sollen die Spieler doch rauchen, sagt Steffen Baumgart. Der neue Trainer lässt ihnen die lange Leine und wir lassen uns das mal von einem Trainer einschätzen.
Dann haben wir den Hasan Salihamidžić, der klagt. Bayern muss kreativ sein, um für Stars sexy zu werden.
Und Badmintonspielerin Isabel Hertrich, die spricht über ihren Olympiatraum.
Ja, außerdem gibt's natürlich wieder die Dreierkette. Das ist die Rubrik mit den Gewinnern, mit den Verlierern des Tages, mit den Geburtstagskindern und mit den Erinnerungen an die Highlights der Sportgeschichte.
Und wir haben eine Frage des Tages. Dreht sich um Olympia und Fußball. Stefan Kunz, der fliegt heute nur mit einem Minikader nach Tokio zu den Olympischen Spielen. Statt der erlaubten 22 fliegen nur 18 deutsche Spieler mit und darunter sind dann auch schon 3 Torhüter.
Er fliegt mit einem Minikader, aber mit einem riesengroßen Koffer, beziehungsweise mit 3 riesengroß gepackten Taschen. Das hat er bei Instagram gepostet. Er hat gesagt, so, also alles, jetzt ist alles eingepackt. Da sind gar keine Privatklamotten dabei, sondern nur die offiziellen des DOSB. Aber viel war es schon. Viel sind es nicht, die deutschen Spieler, die da dabei sind. Denn von einer 100-Mann-Liste sind gerade mal 18 übrig geblieben. Das ist echt eine Schande. Anfang des Jahres hat er noch eine große Liste von 100 Namen zusammenstellen müssen, hat sie alle abtelefoniert und nur diese 18 wollten mit zu Olympia. Alle anderen waren verletzt, hatten offen gestanden einfach keinen Bock. Ihre Vereine hatten irgendwie vielleicht was gegen die Olympiateilnahme.
Ja, ein Kader, in dem nicht alle möglichen Plätze ausgenutzt werden, das gibt's bei Olympiastartern in Deutschland auch nicht wirklich. Also die Verbände sind da sonst eigentlich immer drauf erpicht, möglichst viele zu haben. Aber gut, hier geht's in dem Fall wohl nicht. Vereine, die sich gegen eine Abstellung sperren. Ist das ein Armutszeugnis für Fußball Deutschland? Wir haben da mal 2 Meinungen in je 40 Sekunden für euch, Andreas.
Ja, ich sag ja, ich finde schon, dass die Vereine da den DFB völlig hängen lassen. Großes internationales Turnier, gucken wir die Bayern an, lassen den 3. oder 4. Torwart nicht mit. Da fehlt mir jegliches Verständnis. Der hätte bei Olympia mehr gelernt als im Training oder bei irgendwelchen Testspielen gegen Drittligisten oder einfach nur auf der Bank zu sitzen. Zudem hätte er ein Erlebnis gehabt, das ja sein Leben lang er nicht vergessen hätte. Daher kann ich auch einige der etablierten Spieler nicht verstehen, die Tokio-Reise ausgeschlagen haben. Die wollen sich lieber bei ihren Vereinen etablieren, bei den Neuen zum Beispiel. Können die das nicht auch nach den Olympischen Spielen? Haben die so wenig Vertrauen in ihre eigene Stärke? Also ich finde, das ist schon ein ziemliches Armutszeugnis.
Ja, aber andererseits besteht auch gar keine Abstellungspflicht für Olympia. Und warum sollen zum Beispiel Vereine Spieler abstellen, deren Gehalt sie zahlen und für die sie ja irgendwo auch Verantwortung tragen? Corona breitet sich gerade in Japan massiv aus. Tokio ist Notstandsgebiet. Also ich kann da jeden verstehen, der jetzt nicht unbedingt gerade jubelnd dahin fliegt oder eben auch seine Spieler hinfliegen lässt. Und nach der kräftezehrenden Corona-Saison wollen die Clubs vielleicht ihnen auch einfach eine gute Vorbereitung bieten oder einfach eine Vorbereitung haben, die gut ist, damit sie dann auch ihre sportlichen Ziele erreichen. Da sind die Clubs dann natürlich ein bisschen egoistisch. Und dass viele Spieler auch ohne das Veto ihrer Clubs freiwillig danken, verzichten, zeigt mir aber auch noch was. König Fußball ist bei Olympia eben nur eine Sportart unter ganz vielen. Für Fußballer nichts Besonderes. Finde ich aber auch gut. Olympia gehört aus meiner Sicht den anderen. Also allen, die wirklich nur alle 4 Jahre mal im Zentrum stehen und das haben sie sich alle 4 Jahre tatsächlich verdient.
Na und was denkt ihr? Seht ihr das genauso wie Malte? Oder sagt ihr, Olympia, Nationalmannschaft, da musst du einfach dabei sein? Schreibt uns gerne, beziehungsweise schickt uns gerne eine Sprachnachricht an die 0331 298 5028 0331 298 5028 von wegen schreiben, ne? Nur eine Sprachnachricht. Mhm. Und bitte mit Stand jetzt, dann eurem Namen und dann, was ihr dazu beitragen wollt. Wir freuen uns sehr darauf.
Sag mal, aber wenn Kunz jetzt mit so viel Gepäck ist, nimmt er denn das Gepäck der anderen drei, die jetzt nicht mitkommen, dann ein, damit er kein, also wird das von, wird sein Übergepäck auf das Gesamtkontingent, was ursprünglich da war, hochgerechnet?
Das wäre eigentlich wäre es eine ganz clevere Idee. Und weil du gerade gesagt hast, ich meine, es fehlen ja vier, ne? Also vier Plätze sind ja noch frei. Es gäbe so viele andere Sportarten, die könnte man eigentlich jetzt auffüllen. Ne? Es ist doch ein deutscher olympischer Kader. Und warum schickt man nicht einfach noch vier andere hin von irgendwelchen anderen Sportarten? Das würde mich freuen. Dann hätte die ganze Chose wenigstens noch einen Sinn.
Ja, wenn es so leicht wäre, ne?
Ja, dann kennt's jeder.
Stand jetzt aktuell.
Steffen Baumgart, der führt neue Regeln beim 1. FC Köln ein. Er will seine Spieler an der ziemlich langen Leine laufen lassen und Spielern zum Beispiel auch das Rauchen sogar in der Kabine erlauben. Baumgart sagt selber, sie müssen nur dafür sorgen, dass sie auf dem Platz fit und klar sind. Bei der Arbeit verstehe ich keinen Spaß. Ja, so sagt Baumann. Aber was sagt unser Trainerexperte Olli Helbig dazu? Olli, wie siehst du diese lange Leine aus deiner Trainersicht?
Ja, das Thema schlägt ja in der heutigen Fußballzeit natürlich sehr, sehr hohe Wellen. Klingt fast schon ein bisschen skandalös. Aber Fakt ist es ja auf jeden Fall, Punkt 1, dass jetzt nicht alle Spieler das Rauchen anfangen, nur weil es der Trainer erlaubt. Und Punkt 2 ist es so, dass es auch im Profisport sehr, sehr viele Spieler gibt, die natürlich rauchen, die natürlich auch Alkohol trinken. Bei mir persönlich ist es so, also ich bin nicht Raucher, war schon immer nicht Raucher und ich finde Rauchen an sich persönlich ja eher eklig. Deswegen möchte ich sowas auch nicht in der Kabine haben. Da finde ich, gehört es auch nicht hin, das dort zu erlauben. Ich habe das immer so gehandhabt, dass am Vereinsgelände nach den Spielen auf jeden Fall nicht geraucht wird, wenn man das Trikot anhat, ja, oder wenn man in Trainingskleidung ist und schon gar nicht in der Kabine.
Aber macht sich Baumgart damit nicht auch irgendwo angreifbar?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei Baumgart jetzt erst in Köln so läuft. Ich glaube, dass er das vielleicht auch schon vorher bei seinen Stationen so gehandhabt hat, vielleicht auch in Paderborn. Jetzt ist es natürlich so, dass er jetzt erste Bundesliga Köln, das ist nochmal ein anderes Rampenlicht und da fällt sowas oder so eine Aussage natürlich dann nochmal ein bisschen mehr ins Gewicht und ein bisschen mehr auf. Ich glaube aber schon, dass er das auch im Griff hat und dass seine Spieler auch genau wissen, woran sie bei ihm sind. Also wie weit sie gehen dürfen. Er wird damit seine Erfahrungen haben. Darunter wird die Leistung nicht leiden, denke ich. Also nicht die Leistung bei Baumgart als Trainer. Natürlich ist es ein Punkt, der ihn angreifbar macht bei den Medien, wenn es nicht läuft. Aber ich denke, man sollte das Thema nicht so hochhängen. Es ist Fakt, dass es einfach auch stattfindet. Und die lange Leine, ich bin auch jemand, der nicht alles überwacht und der den Spielern auch gewisse Freiräume gibt. Und das zeigt auch ein bisschen was von Vertrauen. Man muss einfach sehr, sehr klare Grenzen und Linien dann auch setzen. Aber auch eine gewisse Eigenverantwortung. Und ich gehe davon aus, dass die bei den meisten Profis auch vorhanden ist. Und bei den anderen, ja, bei denen wird sich dann eben irgendwo dann rächen, wenn man dann eben nicht auf dem Platz steht oder vielleicht sogar auf der Tribüne sitzt.
Also du siehst jetzt gar keine Probleme, zum Beispiel auch mit strikten Nichtrauchern?
Wenn jetzt Spieler in der Kabine sind, die das eben auch eher als eklig empfinden, wenn da jemand raucht, dann birgt es natürlich schon auch Konfliktpotenzial. Also wenn da Spieler ja sich nicht mehr wohlfühlen in der Kabine, dann kann es da schon mal auch mal zu Reibereien und zu richtigen Streits führen, glaube ich. Deswegen in der Kabine würde ich es auf jeden Fall nicht erlauben. Und allgemein die lange Leine muss man wirklich so sehen. Wenn Baumgart damit gut fährt, dann ist es in Ordnung. Zeigen wird sich's aber nicht an der langen Leine, sondern zeigen wird sich's, wie konsequent er dann bei Verstößen vorgeht. Unabhängig davon, wie groß der Name des Spielers ist und wie die Leistungen zuvor waren. Also da bin ich mal gespannt, aber ich traue es ihm zu. Baumgart ist eine Kante, ist ein Typ. Und ich glaube, die Spieler wissen dann auch, mit ihm umzugehen.
Sagt Olli Helbig, unser Trainerexperte zur langen Leine von Steffen Baumgart beim 1. FC Köln. Vielen Dank, Olli.
Stand jetzt aktuell.
Und dann gucken wir nochmal ans obere Ende der Tabelle, nämlich zum FC Bayern. National sind die Bayern ja, wie schreiben das die Agenturen so gerne, der Branchenführer, aber international eben nur ein kleines Licht, zumindest bezogen auf die finanziellen und wirtschaftlichen Grundausstattungen. Wenn man so hört, was Hasan Salihamidžić, der Sportvorstand, so sagt, er sagt nämlich, auf diesem Gebiet, was Finanzen angeht, da hecheln die Bayern der internationalen Großkonkurrenz eben nur hinterher.
Es ist natürlich eine Situation, die auch für uns nicht so einfach ist. Sie kennen uns, wie wir wirtschaften, wie wir versuchen eben ja, in dem Transfermarkt zu agieren. Das ist keine einfache Situation, wenn man sieht, wie einige Clubs eben investieren können. Aber gegen manche eben, gegen diese finanziellen Kräfte, ja, zumindest im Moment jetzt, ist nichts zu machen.
Angesichts von Einnahmeverlusten durch die Corona-Krise in Höhe von angeblich 150 Millionen Euro, kein Wunder. Da muss man dann auch auf dem Transfermarkt schon anders punkten als mit Geld.
Kreativ bleiben, dass wir versuchen eben anders für die Spieler, ja, in Anführungsstrichen sexy zu sein und versuchen eben die anders zu überzeugen, zum FC Bayern zu kommen.
Wobei 42,5 Millionen Euro für Dayot Upamecano und rund 20 Millionen Euro für Trainer Julian Nagelsmann jetzt ja auch nicht gerade Peanuts sind. Da muss jetzt also wirklich keiner sammeln gehen für die Bayern, um deren finanzielles Überleben zu ermöglichen. Das ist schon Klagen auf sehr, sehr hohem Niveau. Aber klar, das Geld sitzt trotzdem nicht so locker wie in den Vorjahren oder zum Beispiel wie selbst aktuell noch bei Vereinen wie Man City oder Paris Saint-Germain. Und deshalb wird es auch keinen Ersatz geben für Lucas Hernandez und Alphonso Davies, die vorerst wohl ausfallen und erst Ende August wieder bei der Mannschaft richtig mitmischen können.
Wegen diesen Verletzungen ist das jetzt kein Thema. Das sind ja Verletzungen, die wirklich überschaubar sind. Alles Verletzungen, die, wo wir wissen, dass das kein Problem ist und die auch einigermaßen, sag ich mal, schnell auskuriert werden können.
Außerdem sei man gut in der Abwehr besetzt, zum Beispiel mit den Neuzugängen mit Omar Richards und Upamecano eben, der den Bayern-Sportchef Salihamidzic mit seinem ersten Auftritt bei den Bayern schon sehr überraschte. Und dieser Auftritt, der lässt den Sportvorstand auf mehr hoffen.
Als wir saßen in meinem Büro oder in dem Raum, wo er seinen Vertrag unterschrieben hat, hat er dann, was ich noch nie erlebt habe, den Stift zur Seite gelegt und hat gesagt, so, jetzt habe ich unterschrieben, jetzt möchte ich kurz eine kleine Rede halten. Hat er gesagt, wie stolz er ist und wie froh er ist, beim FC Bayern zu sein, für den FC Bayern unterschrieben zu haben. Und ja, das hat uns natürlich alle überrascht, aber wie gut er da schon vor allen gesprochen hat. Und das erwarten wir eben von ihm, dass er genauso mit der Mannschaft, in der Mannschaft offen ist, dass er mit seinen, sag ich mal, Qualitäten unsere Mannschaft verstärkt und von hinten eben lautstark, sag ich mal, seine Kommandos gibt. Das brauchen wir und das weiß er auch. Ist sehr, sehr ehrgeizig und mit ihm wollen wir natürlich die nächsten Erfolge einfahren.
Was Upamecano genau gesagt hat in dieser Rede, darüber schwiegen sich die Beteiligten auf der Pressekonferenz bei seiner Vorstellung dann aus. Er will selber auch lieber Taten auf dem Platz sprechen lassen. Die neue Saison, die startet ja bald. Die Vorbereitung auf diese Saison läuft. Und wir sind natürlich dabei dann in der neuen Bundesliga-Saison hier auf meinsportpodcast.de mit unserem Bully-Special mit Julius Eid und seinen Experten.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert. Von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Die Stand jetzt. Dreierkette. Top und Flop.
Top des Tages ist Hubert Haupt, denn der sorgte in der deutschen Turnwagenmeisterschaft für ein absolutes Novum und das mit 52 Jahren. In diesem Alter feiert er am nächsten Wochenende sein Comeback in der DTM. Eigentlich ist er Teambesitzer des Haupt Racing Teams, doch jetzt wird er auch wieder zum Piloten, übernimmt das dritte Cockpit seines Teams und wird damit zum ersten DTM-Fahrer, der in allen drei Epochen der Rennserie am Lenkrad war und mitgemischt hat. Anfang der 90er Jahre für Audi, 2001 dann mit Opel und jetzt mit seinem eigenen Team in einem Mercedes AMG. Das ist eine echte Topleistung.
Ja, wenn man ein eigenes Team hat, da ist eine ganze Menge möglich. Da kann man sich mal ganz schnell upgraden. Ja, unser Flop des Tages ist Barren-Olympiasieger Oleg Vernjayev. Der Ukrainer, der wird nämlich wegen eines positiven Dopingtests von den Olympischen Spielen in Tokio ausgeschlossen. Ihm wurde die Einnahme des verbotenen Herzmedikaments Meldonium nachgewiesen und deswegen war er schon letzten Herbst mal vorläufig suspendiert gewesen und verpasste auch schon 2 Europameisterschaften und jetzt eben auch Olympia und ihm droht noch mehr Ungemach, nämlich eine 4-jährige Sperre. Ich würde mal sagen, tja, selber schuld.
Geburtstagskind des Tages.
Und dann gratulieren wir natürlich auch wieder stellvertretend einigen Geburtstagskindern des heutigen 14. Juli. Schiedsrichter Howard Webb zum Beispiel, der wird heute 50. Herr Stein, wie heißt sie?
Scheiße. Bibiana Steinhaus.
Steinhaus. Herr Steinhaus wird heute 50 Jahre alt, also 2008 bis 2014 war Webb bei allen EMs und WMs dabei, pfiff sein größtes Spiel wohl am 11. Juli 2010 in Südafrika. Das war das WM-Endspiel zwischen Spanien und den Niederlanden. Ziemlich hart geführte Partie, in der Webb den Niederländer Haitinga ja vom Platz stellte und dass die Spanier am Ende mit 1:0 nach Verlängerung gewannen.
Und 36. Geburtstag feiert heute Dennis Endras. Der Eishockey-Torwart spielt seit der Saison 12-13 für die Adler in Mannheim und ist außerdem Keeper der deutschen Nationalmannschaft. Mit den Adlern wurde Endras 2-mal deutscher Meister und mit der Nationalmannschaft gewann der Allgäuer 2018 Olympia Silber und wurde 2010 zum besten Torwart der Weltmeisterschaft gewählt.
Ja, diesen beiden und allen anderen Geburtstagskindern des Tages, auch den nicht ganz so sportlichen, gratulieren wir herzlich, wünschen alles Gute und sagen, feiert schön.
Heute in der Sportgeschichte.
Heute vor 101 Jahr wurde eine Institution ins Leben gerufen. Erstmals erschien in Deutschland der Kicker. Noch heute das Fachblatt, wenn es um Fußballberichterstattung geht. Walter Bensemann, einer der wichtigsten Pioniere des Fußballs in Deutschland, hatte den Kicker damals ins Leben gerufen und eine Legende geschaffen, die noch heute erscheint. Und zwar 2-mal wöchentlich. Herzlichen Glückwunsch.
Und ich habe ein Digitalabo, wollte ich da nur mal kurz sagen.
Ja, du hast es ja auch verdient. Was willst du mit dem ganzen Altpapier? Du bist eben umweltbewusst.
So
ja,
ist es.
Das ist
so
der
ist
Malte.
Es. Außerdem ist das billiger.
Oh, gut. Gleich mal hier noch ein schöner Lifehack nennt man das ja. Die jungen Leute nennen das Lifehack.
So sieht's aus. Und was wäre der Juli ohne Tour de France-Jahrestag? 14. Juli, ja heute sowieso Nationalfeiertag. 1964 an diesem Tag, da hatte der Franzose Jacques Anquetil das prestigeträchtige Rennen gewonnen. Zum 4. Mal in Folge und zum 5. Mal insgesamt. Und gewonnen hat er das eben ausgerechnet am französischen Nationalfeiertag. Da war natürlich richtig was los in Frankreich. Besser hätte es gar nicht laufen können.
Und wir erinnern an Angie Kerber. Ein ganz großer Tag in ihrem Leben, vielleicht sogar der größte, am 14. Juli 2018. Da gewann sie auf dem heiligen Rasen in Wimbledon. Sie schlug Serena Williams mit 6-3, 6-3, also ganz glatt und mühelos und wurde zur ersten deutschen Wimbledon-Siegerin seit Steffi Graf. Und nach 22 Jahren wurde endlich diese Durststrecke für das deutsche Frauentennis dann eben auch beendet. Übrigens, Angie Kerber ist eben auch mit dabei, wenn es um die Wahl, da hatten wir gestern drüber berichtet, die Wahl zur Fahnenträgerin geht. Ja, also ihr könntet auch für Kerber stimmen, wenn ihr das wollt.
Sie weiß aber noch gar nicht, ob sie in Wimbledon, beziehungsweise in Wimbledon war sie ja dabei, ob sie bei Olympia überhaupt antritt. Aber das teilt sie ja, das Schicksal mit einigen. Wir können aber gleich noch über weitere sprechen. Aber erstmal zum Jahrestag, denn wir bleiben noch in Wimbledon. 2019, da duellierten sich Novak Djokovic und Roger Federer an diesem Tag fast 5 Stunden lang auf dem Center Court im längsten Wimbledon-Finale aller Zeiten. Und das gewann am Ende der Joker im 5. Satz mit 13-12. Ja, und ich sagte, die beiden Namen, die müssen wir auch im Zuge mit Olympia nochmal ansprechen. Roger fährt nicht hin.
Er hat abgesagt. Er hat gestern einen Tweet losgeschickt und hat gesagt, sorry, aber mein Knie macht sich wieder bemerkbar. Also er hat ja schon auch die komplette vergangene Saison aufgrund einer Knieverletzung aussetzen müssen. Ist ja dann erst wieder im Frühjahr diesen Jahres eigentlich dazugestoßen. Aber er sagt, es geht nicht. Ich muss auf meine Gesundheit achten und auf meinen Körper hören. Und deshalb muss ich die Olympischen Spiele sausen lassen. Schade.
Schade, aber Novak Djokovic, über den haben wir ja auch mit seinem Wimbledon-Sieg gesprochen, haben über den Golden Slam philosophiert. Der sagte ja auch, er weiß noch gar nicht so genau, ob er überhaupt zu Olympia fährt. Aber ich glaube, nach dieser Absage von Federer, da wird er sich 5-mal überlegen, vielleicht dann doch zu fahren.
Nadal ist nicht dabei. Ja. Also es steht fest, dass Federer nicht dabei ist. Und dann sagt Djokovic 50-50, dass er mitmacht. Ich glaube es nicht. Denn der riecht jetzt natürlich seinen Golden Slam. Und es wäre ihm natürlich auch zu gönnen bei dem Tennis, das er aktuell spielt. Und welchen Gegner hätte er denn da? Ja. Eigentlich nur noch sich selbst.
Der Weg ist frei.
Und vielleicht Covid. Aber auch da kennt er sich aus.
Ja, da hat er keine Angst vor.
Stand jetzt aktuell.
Isabel Hertrich ist eine der deutschen Medaillenhoffnungen bei den Olympischen Spielen in Tokio. Die 29-Jährige tritt im Badminton Mixed an, zusammen mit ihrem Sportskollegen Marc Lambsfuß. Und Olympia, für das ganze deutsche Badminton-Team ist das eine ganz, ganz neue Erfahrung.
Für alle Beteiligten sind es die ersten Olympischen Spiele. Das ist irgendwie ganz spannend, weil nach 2016 so ein Generationenwechsel so ein bisschen stattgefunden hat. Genau, von daher jetzt. Ja, die jungen Wilden, okay, ich bin die Älteste, aber der Rest ist noch jung und wild. bin ich ganz, ganz gespannt, wie es wird, weil es für uns alle irgendwie so eine erste Erfahrung eben mit Olympia ist.
Aber nur weil man zum ersten Mal dabei ist, heißt das ja nicht, dass man am Ende nicht doch dekoriert wieder zurück nach Hause kommen könnte. Isabel Hertrich rechnet sich da schon was aus, auch wenn für eine Medaille schon einiges passen müsste.
Ich glaube aber trotzdem, dass wir an einem guten Tag oder auch in einer guten Woche besser gesagt viele schlagen können. Und ja, wir schielen schon auf die Medaille, aber es wäre eher eine Überraschung.
Und zwar eine sehr positive Überraschung, aber selbst wenn es nicht klappen sollte, dann wäre das noch nicht das Ende aller Olympiaträume. Möglicherweise in der Hoffnung auf dann wieder Normalität könnte sie sich nämlich vielleicht sogar noch einen weiteren Versuch in Paris vorstellen. Allerdings hängt das alles vom Verlauf der Nach-Olympiasaison ab, sagt sie.
Also ich habe für mich jetzt erstmal festgehalten, dass ich auf jeden Fall noch ein Jahr spielen möchte, in der Hoffnung, dass es wieder alles etwas normaler wird und man irgendwie ein normales Jahr spielen kann mit einer normalen Bundesliga-Saison, mit normalen internationalen Turnieren. In dem Jahr möchte ich mich für mich entscheiden, ob ich den Schritt noch in der Olympia-Quali gehen möchte, in Richtung Paris. Ich kann es mir vorstellen möchte da für mich im nächsten Jahr einfach klar werden, ob ich es noch machen möchte, ob der Hunger groß genug ist danach, nochmal bei dann vielleicht normalen Olympischen Spielen dabei zu sein. Vielleicht ist das nochmal Anreiz genug, da nochmal Gas zu geben, 3 Jahre.
Und mehr von Isabel Hertrich und über ihre Vorbereitung auf Olympia in Tokio, ihre Ziele und über ihr Leben und ihre Karriere allgemein hört ihr am nächsten Montag auf meinsportpodcast.de in unserer Podcast-Serie Sportfrauen auf dem Weg nach Tokio in Zusammenarbeit mit dem Sportinformationsdienst SID und sportfrauen.net. Hier auf meinsportpodcast.de natürlich abrufbar oder überall, wo es Podcasts gibt.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Die Tour de France, natürlich auch heute wieder ein Highlight, das ihr nicht verpassen solltet am französischen Nationalfeiertag. Heute steht die 17. Etappe an.
Und das wird heftig fürs Peloton. 178 Kilometer müssen sie bewältigen und dabei 2 Anstiege der ersten Kategorie erklettern, ehe es 16 Kilometer lang mit einer durchschnittlichen Steigung von so ungefähr 9% den Col du Porté hoch zum Ziel in Soulon gehen wird. Ein Berg der Or-Kategorie. Boah, große Anstrengung, da sind die Spitzenfahrer wieder gefordert. Spannung ist garantiert und es kann einiges passieren, aber dass Pogacar gelb verliert, glaube ich eher nicht, aber wer weiß.
Na ja, gut, also dürfen wir alle gespannt sein und natürlich, was ihr dazu wissen müsst, erfahrt ihr dann auch wieder bei uns. Jetzt gucken wir mal, auch Favoriten haben miese Tage, warum denn eigentlich nicht, ne? Sind wir gerade auch beim Gold Cup der Kontinentalmeisterschaft für Mittel- und Nordamerika im Fußball, haben viele noch nicht gehört, deswegen berichten wir gerne darüber. Da geht es in der Nacht zum Donnerstag weiter mit Trinidad und Tobago gegen El Salvador und Guatemala gegen Mexiko. Guatemala ist das Nachrückerteam für Curaçao. Die waren nach dem Corona-Ausbruch im Team aus dem Turnier genommen worden. Und zu eurer Information, Mexiko ist der eigentliche Top-Favorit.
Ja, eigentlich, denn die haben Probleme und genau diese Favoritenstellung im ersten Spiel nicht zeigen können. Da war Mexiko nicht über ein 0-0 gegen Trinidad und Tobago hinausgekommen. Ist ja auch fies, wenn sie gegen 2 spielen, ne? Ja, komm, den Witz hatte ich schon mal an anderer Stelle mit anderen Namen gemacht. Aber war
gut. Aber der kommt immer wieder.
Ja, natürlich. Ja. Muss auch immer wieder kommen. Das reite ich tot, sowas.
Na gut.
Aber genauso gruselig wie dieser Witz war dieser Kick auch und eine ziemlich miese Leistung von Mexiko. Aber die hatten auch in der 10. Minute, das muss man dazu sagen, die schwere Verletzung von Spielmacher Irving Lozano verkraften müssen. Der hatte sich bei einem Zusammenprall schwer am Kopf verletzt.
Ja, das sah alles andere als gut aus, muss man sagen, aber er ist zum Glück wieder aus dem Krankenhaus raus und auf dem Weg der Besserung. Ist aber natürlich für ihn ist das Turnier beendet, da wird er nichts mehr machen können. Mal gucken, wie er sich, ja, wie sich sein Fehlen auf das Spiel von Mexiko dann auswirken wird.
Genau, das haben wir im Blick. Und dann gibt es natürlich auch noch Herrentennis in Hamburg. Auch da wird natürlich ordentlich gespielt, ordentlich aufgeschlagen und returniert. Und wenn was ganz Elementares passiert, sicher ein Thema auch für Stand jetzt.
Na, selbstverständlich. Tennis am Roten Baum. Wenn ihr vielleicht auch vorbeischauen wollt, da könnt ihr ja, für den Center Court braucht ihr Tickets. Ansonsten könnt ihr so einfach mal auch die Nebenplätze. Vielleicht ist es ja irgendwie in eurer Nähe und ihr habt Lust auf Tennis live bei uns in Deutschland. So viele Turniere haben wir ja nur auch nicht.
Das stimmt. Aber wir haben Stand jetzt morgen wieder.
Oh, selbstverständlich, denn wir sind morgen um 7.07 Uhr wieder für euch da. In der Zwischenzeit abonniert gerne unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl, schreibt eine Bewertung, gebt uns Sterne bei iTunes, hört weiter fleißig mein Sportpodcast.de und tut uns einen Gefallen, sagt es eurer Familie, sagt es euren Freunden, sagt es den Nachbarn. Wenn ihr uns hört und wenn euch gefällt, was ihr hört, dann sagt's gerne weiter. Wir freuen uns, wenn wir unsere Stand-Jetzt-Familie erweitern können.
Ja. Und dann können wir auch denen erzählen, dass es bei uns Sport für die Ohren gibt. Und zwar rund um die Uhr. Und dass es noch mehr Sport für die Ohren bei den Kollegen von Sportradio Deutschland gibt. Und die gibt es über DAB Plus und über den Webstream auf sportradio-deutschland.de. Und da gibt es alle 15 Minuten aktuelle Nachrichten. Und über bestimmt einige dieser Nachrichten, die heute über den Äther gehen bei den Kollegen, werden wir dann morgen bei Stand jetzt ausführlich dann auch nochmal diskutieren, beziehungsweise einfach nur unsere Meinung dazu geben. Und das machen wir und freuen uns, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Bis dahin, Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Vive la France!
Oh, ja.
Ist doch jetzt so, ne?
Ja.
Also, das hat man so, ne? Ist, ja. Komm, und jetzt ein kleines, ein Florentschenkelchen.
Oh, lecker. Und ein Baguette.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.